wünsche einen gesegneten Gottesdienst, einen gesegneten Sonntag. Und ich vermute, ihr freut euch genauso über das schöne Wetter wie ich. Was gibt es Schöneres, als in Rothenburg und Umgebung Fahrrad zu fahren? Wahrscheinlich vieles, aber mir macht's Freude. Fasten. Heute ist unser Thema Fasten. Wir machen weiter mit dieser Predigtreihe über die Bergpredigt. Ich habe für die Zeit von Karfreitag bis Pfingsten gedacht, das ist Kirchenjahr, da halte ich mich gerne dran und da habe ich Sachen aus Johannes genommen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Bergpredigt. Nächsten Sonntag ist es Gemeindewiesenjahr, da gibt es natürlich was über das Thema dann. Aber wir fangen jetzt an, die Bergpredigt zu vollenden. Fasten so, wie es dem Vater gefällt. Wir hatten drei Themen, wo der Herr Jesus praktisch dieselben Grundgedanken gesagt hat. Almosen geben, beten und fasten. Und immer sagt er, so ist es falsch und so ist es richtig. Und es ist falsch, wenn man Almosen gibt, damit die Leute es sehen und man dann gut dasteht. Es ist falsch, wenn man betet so, dass eigentlich dass die Leute die Adressaten sind. Man tut so, wie wenn man zu Gott betet und eigentlich will man, dass die Leute sagen, das ist ein frommer Mensch. Und stellt sich an die Ecken der Plätze hin, so wo zwei Straßen zusammenkommen, genau in die Ecke, damit die Menschen, die auf der einen Straße sind, einsehen können und die Menschen, die auf der anderen sind. Und dann, das ist ein frommer Mensch. Und jetzt geht's um Fasten und da ist es dasselbe, was Jesus hier lehrt. Und er lehrt, wir sollen so fasten, dass es Gott gefällt. Die Adresse von unserem Fasten ist Gott und Gott allein, kein Mensch. Wenn ihr fastet, so sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das ist ein kurzer Text. Und man kann sich dazu folgende Gedanken machen. Welches Fasten wird belohnt? Dann, wo kommt Fasten im Alten und Testament vor und warum fasten Gläubige? Weil wenn das Thema Fasten ist, kann man sich ja fragen, muss ich das überhaupt? Ich vermute, dass viele Christen jetzt gar nicht fasten in Deutschland, normalerweise. Und vielleicht wird man daran erinnert in der Passionszeit, im Zusammenhang mit der Passionszeit, weil das dann auch im Kirchenjahr vorkommt. Aber das Fasten, was dort praktiziert wird, ist mehr ein Fasten, Verzichten auf gewisse Dinge und man fastet jetzt nicht in dem Sinne, dass man nichts isst. Und deswegen ist es mal interessant anzugucken, was ist Fasten in der Bibel überhaupt? Wo kommt das vor im Alten und im Neuen Testament? Und wenn man anguckt im Alten und im Neuen Testament, kann man erkennen, warum Leute gefastet haben. Okay? Zuerst, welches Fasten wird belohnt? Also unser Text. Und wenn man sich das anguckt, diesen Text, den wir ja gerade schon gelesen haben, dann kann man Folgendes feststellen hier. Nicht das heuchlerische Fasten, um Leute zu beeindrucken. Also wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Der Herr Jesus war einfach fantastisch als Prediger. Der hat so vielen Leuten die Maske runtergerissen vom Gesicht, ja. Und ihr seht, das war auch in Jesaja, mit dem Text, den wir aus Jesaja hatten, als Schriftlesung. Auch dort kommt das vor. Und Gott sagt, mach das nicht. Ich sage es nur mit meinen Worten, damit macht ihr gar keinen Eindruck auf mich. Und sozusagen Heuchler bedeutet, das Wort sozusagen vom Kern her bedeutet, wie sich ein Mensch verhält vom Richter. Also wenn man angeklagt wird vom Richter, und das sind natürlich immer alle unschuldig. Selbst die schuldig sind. Ich habe nichts gemacht, ja. Ich war es nicht. Und man tut so, als wenn man was anderes wäre, als ob man unschuldig wäre. Also Heuchler sind natürlich die Leute vom Richter, die eigentlich schuldig sind, aber nie irgendwas Böses gemacht haben. Oder eben Heuchler ist etwas Unehrliches, etwas was nicht echt ist, irgendwas Falsches, das hier auch. Jesus geht davon aus, dass Fasten mit guten Motiven zusammenhängt, mit guten Absichten und wenn es echt ist und ehrlich ist und dass ein Mensch sich dann tatsächlich, wie wir sehen werden, auch vor Gott demütigt. Und hier, wenn das Stichwort Heuchler kommt, dann ist es quasi ein Schein. Wie man gemerkt hat in der Schriftlesung, da schlagen Leute mit gottloser Faust rein. Das ist Anübung von Gewalt, Unterdrückung von Leuten, die man hat, die für einen arbeiten. Also, und gleichzeitig tut man so vor Gott, wie wenn man sozusagen vor Gott sich richtig demütigt. Also sozusagen ein Mensch, der im Alltag und mit seinen Leuten, die für ihn arbeiten, brutal ist, aber vor Gott dann auf einmal so sanft wie ein Lamm. Und das kauft Gott uns nicht ab. Deswegen, das heuchlerische Fasten, das ist überhaupt, hat keinen Wert und Gott betrachtet das so, dass es halt sozusagen, der Lohn ist schon gegeben, die Leute sagen, das ist aber ein frommer Mensch, das ist aber, der nimmt aber die Religion ernst, der nimmt seinen Glauben ernst und wenn sie das machen, ist das eigentlich schon erledigt. Es ist interessant, wer hätte das gedacht? Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Was ist das? Du sollst schön aussehen. Wer hätte das gedacht, wenn ich übers Fasten predige, dass wir jetzt Kosmetik empfehlen? Ne? Es geht darum, dass du überhaupt den Gedanken, dass andere dich sehen und das schon sozusagen in deinem Gesichtsausdruck wahrnehmen, oh, der hat heute wieder einen ganz schweren Fastentag. Vielleicht hat man es auch publiziert, ich faste immer an dem und dem Tag. Ich habe schon mal so einen Text vorgelesen, dass die Pharisäer, wie das auch im Neuen Testament deutlich ist, zweimal die Woche gefastet haben und dass dann auch Christen später in der Didache auch zwei Tage gewählt haben, aber eben nicht die der Pharisäer, sondern halt zwei eigene christliche Tage. Und dann wissen alle, ah, heute ist wieder der Tag und das sind Christen, ja, heute fasten die und man sieht auch entsprechend schrecklich aus, dass man leidet. Und Jesus sagt, es ist für die Katz. Wenn du fastest, dann gibt's nur eine Adresse für dein Fasten. Das ist dein Vater, der im Himmel ist. Das ist interessant, gell? Was für ein Interesse hat Gott, dass ich faste? Warum gefällt ihm das? Lass dich selber gut aussehen, dass niemand auf die Idee kommt, du fastest. Richte dein Fasten ganz auf deinen Vater im Himmel aus. Vers 18. Damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es gibt Bibelstellen, wie zum Beispiel solche des Herrn Augen durchziehen alle Lande, dass er suche, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Stell euch das mal vor, dass Gott so die Welt anguckt. Er schaut alle Länder an, auch Deutschland. Er schaut alle Bundesländer in Deutschland an. Er schaut Niedersachsen an und er kennt den Kreis Rothenburg. Und er guckt praktisch jeden Tag und permanent, 24/7, guckt er, wo Menschen sich ausstrecken, wirklich echt und ehrlich ausstrecken nach ihm, nach Menschen, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Und dazu gehören dann halt auch Äußerungen im Leben, wie Almosen geben. Wir haben es gesehen, dass auch in dieser Schriftlesung wurde nicht nur erwähnt das Thema Fasten, sondern auch, dass man das Fasten sozusagen doppelt unterstreichen kann vor Gott, indem man dem Hungrigen Brot gibt. Und dass man Leuten, die in Not sind, die Kleidungsmangel haben, ein schönes Stück Kleid gibt, einen schönen Stoff, etwas, das sie sich dann anziehen können. Und da merken wir, dass hier Altes Testament, wie so oft, Hand in Hand gehen, dass es absolut übereinstimmt. Gott schaut in die Welt und der Gott sucht. Wir können klagen darüber, dass vieles so gottlos ist und viele Leute Gott nicht ernst nehmen und so weiter und so fort. Ja, aber was tust du, um das zu ändern? Und eine Absicht mit dieser Predigt heute ist, Leute zu ermutigen, zu fasten. Wir sind nicht mittellos. Wir haben geistliches Rüstzeug. Wir können Almosen geben und dadurch die Liebe Gottes zum Ausdruck bringen. Wir können beten und dadurch etwas bewegen. Und wir können auch fasten. Und Gott belohnt es. Also, wie ich schon beim Gebet gesagt habe, nicht jedes Gebet wird erhört, aber jedes Gebet, dass wir beten in einer Haltung, die das berücksichtigt, was der Herr sagt, wird belohnt. Ich habe ja erwähnt, dass Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat und gesagt hat, das und das wünsche ich, aber nicht wie mein Wille geschieht, sondern wie dein Wille geschieht. Und das Ende war, dass der Wille des Vaters geschehen ist und dass Jesus den Kelch genommen hat und er hat ihn ausgetrunken bis auf den letzten Tropfen. Dieses Gebet wurde nicht erhört, aber es ist riesig belohnt worden. Und ähnlich kann es sein, dass wir Dinge bewegen im Fasten und wir gucken jetzt gleich an, die Spannung steigt ja schon sozusagen. Was sind sozusagen biblische Beispiele dafür, dass ich fasten kann und bringt das was, bewirkt das was? Ja, es kann was bewirken, so Gott will. Aber selbst wenn sozusagen auch in diesem Fall das Gebetsanliegen gepaart mit einem Fasten für ein bestimmtes Anliegen, selbst wenn es nicht in der Form erhört wird, sieht Gott dich und wenn du echt ihn meinst und fastest für ihn, das wird belohnt. Warum? Weil es ihm gefällt. Es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Es gibt eine Verbindung zwischen Gott, dem Allmächtigen im Himmel, unserem Vater im Himmel und der Erde. Gott hat den Menschen die Erde gegeben. Adam und Eva und den Nachkommen. Und die Menschen herrschen auf der Erde. Und Gott praktisch, wenn er sein Reich auf die Erde bringt, dein Reich komme, tut er das in Antwort aufs Gebet. Gott will gebeten sein, ansonsten passiert nichts. Jakobus 4, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Es gibt aber Zusammenhänge, wo es so ist, dass zwar das Gebet gut ist, aber manchmal braucht man, wenn man die Werkzeugtasche hat, weil für gewisse Aufgaben braucht man sozusagen was Dickeres und Größeres, da braucht man nicht nur das Gebet, sondern da braucht man Gebet und Fasten. Ihr kennt die Bibelstelle, wo es einmal darum geht, dass ein Dämon ausgetrieben werden sollte und dass der Herr Jesus erwähnt, diese Art eben fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und da braucht es Menschen, die trainiert sind in diesen geistlichen Zusammenhängen und die sozusagen merken, was geistlich abgeht, hinterschwellig und unterschwellig. Da reicht es nicht aus, dass ich einfach nur ein Gebet spreche und fertig, sondern da braucht Gott Leute als Fürbitter, die das Gebet verbinden mit Fasten. Guckt euch die Bibel an, machen wir jetzt. Und da merkt ihr, es gibt Zusammenhänge, die sind so groß und die sind so schwerwiegend, da sucht Gott die ganze Erde durch, dass Menschen die Welt und auch ihre Gesellschaft und ihr Land und die Nöte im Land sehen mit Gottes Augen und dass sie wissen und merken, hier kann nur einer helfen und das ist Gott. Und damit ich dieses Anliegen unterstreiche, werde ich halt an dem Tag fasten oder wir schließen uns zusammen, eine Gruppe von Menschen und sagen, das liegt uns so auf dem Herzen, wir werden auf Essen und Trinken verzichten und jetzt von morgens bis der Uhrzeit bis dann werden wir nicht essen und trinken oder meinetwegen auch nur nicht essen. Also die 40 Tage Fasten vom Herrn Jesus nach der Information, die Lukas gibt, scheint so gewesen zu sein, dass es ein natürliches Fasten war und er hat einfach 40 Tage nichts gegessen. Aber ich gehe davon aus, dass er was getrunken hat. Normalerweise wird man sonst zwischendurch verdursten. Bei Mose und Elia gibt es Fasten, das sind 40 Tage gewesen, ohne Essen, ohne Trinken. Das war übernatürlich. Da erlebt man dann sozusagen, indem man sich in diesem Bereich begibt, wahrscheinlich angeführt vom Geist Gottes auf Mose und angeführt vom Geist Gottes in Elia, die haben sozusagen etwas gemacht, was den Rahmen sprengt. Aber das sollten wir nicht versuchen. Und wenn jemand sich mal ein längeres Fasten vornimmt, dann hoffentlich in einem einigermaßen gesunden Zustand und wenn es ganz lange ist, dann lieber auch mit zwischendurch ärztlichem Blick. Das kann man ja machen. Aber man kann problemlos eine Woche, 10 Tage, oft kann man problemlos fasten, ohne Essen, Trinken, bitteschön, mach das. Aber dann das geht, das kann man machen und das übersteht man auch und das ist sogar gesund, wenn man hin und wieder mal fastet, der Körper kann das gut gebrauchen. Stellen zum Fasten aus dem Alten Testament, das überfliegen wir nur, Diese Folien werden ja auch hochgeladen auf unsere Webseite und ich habe mir gedacht, das ist mein Service für euch. Falls jemand denkt, ich muss mal gucken, was ist jetzt Fasten in der Bibel, habt ihr schon die Stellen. Ja. Im Alten Testament gibt es in der Gesetz, also in der Tora, in den fünf Büchern Mose gibt es Stellen, bei den Propheten gibt es Stellen und bei den Schriften. Das sind die drei Teile der Juden, so wie sie ihr, was wir Altes Testament nennen, nennen sie so mit diesen drei Teilen. Und dann hat man Stellen aus dem Neuen Testament, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Das sind die Stellen. Die Briefe sind von Paulus. Der hat das offensichtlich beibehalten, dass er auch immer wieder gefastet hat. Er war Pharisäer und die hatten, wie erwähnt, hatten eine regelmäßige Fastenpraxis. Vielleicht hat er das Regelmäßige gestrichen, aber er hat immer wieder gefastet. Und der Herr Jesus lehrt übers Fasten. Gucken wir uns mal an, was für Gründe für das Fasten gab's in der Bibel. Und warum fasten Gläubige? Und da kann man sagen, die Gründe kann man unter vier Titel fassen. Also Fasten um Gottes Willen, Fasten um der Nation oder um des Volkes Gottes Willen, Fasten um des Nächsten Willen und manchmal auch Fasten um meiner selbst Willen oder um unserer selbst Willen, wenn es um die Familie geht oder so, ja. Es gibt allerdings auch Fasten, das Gott nicht gefällt. Wir haben das gesehen, Fasten im Zusammenhang mit Ungerechtigkeit, Gewalt und Mord. Man höre und staune, die Gottlosen haben das Fasten auch instrumentalisiert. Nur mal ein Beispiel, Isabel. Es ging eigentlich darum, dass Ahab Nabots Weinberg wollte. Und dann hat Ahab sich nicht vorwärts bewegt und Isabel, seine Frau, hat gesagt, du bist doch der König, also kannst doch mehr machen, komm, ich helfe dir. Ja. Und dann hat sie organisiert, dass man Fasten ausgerufen hat und dann falsche Zeugen aufgestellt hat, dass Nabot angeblich Gott gelästert hat und dann wurde er schließlich ermordet. Und diese ganze Show hatte nur einen Sinn, dass der König Ahab den Weinberg von Nabot kriegt, den Nabot ihm deswegen nicht geben wollte, weil das seiner Väter Erbe ist, das ihm zugelost worden ist, ihrer Familie, ihrem Clan, damals als Josua das Land verteilt hat. Und der sagte, das gebe ich nicht preis. Und das hat ihm das Leben gekostet. Also Fasten kann instrumentalisiert werden von Gottlosen im heuchlerischen Kontext mit Gewalt und Mord. Aber wenn man jetzt das mal beiseite lässt und die Beispiele dafür, gibt's also diese Gründe. Fasten um Gottes Willen, gucken wir uns das an. Da merkt man, Mose, Elia und Daniel haben Fastenzeiten erlebt zur Begegnung mit Gott und zum Empfang von Offenbarung. Das finde ich höchst interessant. Ein Teil der Bibel, die wir haben, geht darauf zurück, dass es Menschen gab, die gefastet haben, also die ihr Anliegen sozusagen, das war so wichtig für sie, dass Gott sie ins Fasten reingeführt hat oder im Fall von Daniel auch teilweise war das bei ihm Teilfasten. Und das finde ich, ich finde das einfach bemerkenswert. Nun gut, wir werden das nicht machen, um noch einen Teil der Bibel zu bekommen. Aber es kann ja manchmal passieren, dass wir einen Hunger haben, ein Problem zu verstehen oder in einer Sache weiterzukommen, wo wir sozusagen wie blockiert sind. Und dann meine Frage an dich, warum fastest du nicht? Und dadurch bereitest du dich selber vor in einer Art und Weise, dass du vor Gott trittst und dass du dich geistlich öffnest für das, was Gott dir vielleicht sagen möchte. Also Mose und Elia und Daniel haben das, weil es vorgeschrieben war für den großen Versöhnungstag. In der Bibel gibt es nur einen vorgeschriebenen Fastentag. Das ist auch interessant. Man hat Beispiel von Leuten, die tagelang, 40 Tage lang gefastet haben und so weiter. Aber jetzt vorgeschrieben in der Tora, das ist jetzt im Alten Testament, gibt es nur einen Fastentag. Und es gibt im Neuen Testament nicht einen einzigen Tag, der vorgeschrieben ist. Wenn man sich am Alten Testament orientieren will, dann könnte man immer am großen Versöhnungstag sozusagen das machen. Wir haben das ja nicht. Es ist nicht Teil vom christlichen Kalender. Wir haben das Passafest übernommen als Osterfest. Wir haben das Laubhüttenfest nicht übernommen. Und wir haben auch den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, nicht übernommen. In gewissem Sinn gibt es kirchliche Feste, die daran erinnern. Zum Beispiel, wir sehen ja das so, dass Karfreitag ein Riesentag ist, aber das fällt ja in die Osterwoche. Von daher ist das da abgedeckt. Es ist interessant, es gibt also nur einen Fastentag, der vorgeschrieben war. Es gab dann der Tradition, in der jüdischen Tradition gab es dann noch mehr Fastentage, die zum Beispiel im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels eingeführt wurden. Dann die Formulierung ist dort, seine Seele demütigen. Also das ist die Formulierung, die dort gebraucht wird. Nicht das normale Wort für Fasten, sondern seine Seele demütigen, aber das wird benutzt auch für Nicht-Essen und zum Teil Nicht-Trinken. Dann Fasten in Zusammenhang in der Buße und Umkehr zum Herrn, das kommt öfters vor. Dann zum Gedenken an die Zerstörung des Tempels, das neue Fasten im neuen Bund. Also Jesus wird vom Geist geleitet ins Fasten, diese 40 Tage, die ich erwähnt habe. Er wird gefragt zum Fasten und er sagte, warum er die Jünger nicht fasten lehrt, warum die Johannesjünger fasten und die Pharisäer fasten, aber die Jünger Jesu, die sieht man nie am Fasten. Und da sagt er, was er nicht machen will, er will nicht neuen Wein in alte Schläuche tun. Und das hängt mit dem Pfingstfest zusammen. Das Pfingstfest leitet eine neue Zeit ein, sodass, so wie Jesus vom Geist ins Fasten geführt worden ist, auch die Gläubigen dann ins Fasten geführt werden können, sodass man hier den Gedanken hat, das ist jetzt nicht vorgeschrieben im Rahmen von ein bestimmter Tag im Jahr fasten wir, sondern so wie Gott uns führt. Und dann hat man also praktisch einen neuen Wein in neue Schläuche. Das sieht man dann auch, dass es geschehen ist in der Apostelgeschichte und in Briefen, dass die das tatsächlich praktiziert haben. Interessant ist, dass Fasten in Zusammenhang mit Diensteinsetzung passiert ist. Also so wurden Paulus und Barnabas zu Aposteln berufen, weil da war eine Fastenzeit. Und dann hat der Geist gesprochen. Und das trifft sich mit Mose, Elia und Daniel, dass das Fasten uns in eine Haltung bringt, die uns öffnet vor Gott, sodass wir hellhörig werden für ein Wirken Gottes. Das ist ein riesen potenzieller Segen. Und das haben die dann gemacht. So wurden Paulus und Barnabas berufen, als das klar war, die sollen berufen werden, haben sie weiter gefastet, um dann sie auszusenden mit Handauflegung und Fürbitte oder die Einsetzung der Ältesten in Apostelgeschichte 14. Fasten um der Nation oder des Volkes Gottes willen, wenn Kampf ist, also Krieg, wenn man bedroht ist von Ausrottung durch die Feinde im Buch Esther, eine Heuschreckenplage in Joel oder irgendwie sonst ein Gericht Gottes, dann ist die angemessene Reaktion bei solchen Sachen, wo ein nationaler Notstand ist, Leute, dass wir fasten. Das kann uns übrigens auch treffen in Deutschland. Und wohl den Kirchen, die dann wissen, was sie tun können, um geistlich aufzustehen in so einer Notlage. Deswegen ist das Thema gut. Fasten ist gut. Man hat etwas in der Hand und Gott ist barmherzig und kann antworten. Fasten mit dem Wunsch, dass Gott seine Verheißung für sein Volk erfüllt. Daniel 9, Nehemia 1. Wenn ihr euch das anguckt, die Mauern von Jerusalem sind gebaut worden, weil Nehemia gefastet hat. Das ist für mich interessant. Wir sitzen heute hier, weil Israel wiederhergestellt worden ist und Jesus konnte kommen in ein wiederhergestelltes Jerusalem. Das verdanken wir indirekt auch dem Fasten von Nehemia. Hat also auch große heilsgeschichtliche Folgen gehabt mitunter, so ein Fasten. Wir können fasten um des Nächsten willen, also bei Trauer und Klage, wenn ein Mensch gestorben ist. Fasten zur Rettung eines lieben Menschen von Krankheit und Tod. Fasten in Zusammenhang mit Liebe zum Nächsten. Das hatten wir in der Schriftlesung, dass man fastet vor Gott und dann auch sich kümmert darum, dass dem Nächsten geholfen wird. Fasten um meiner selbst oder um unserer selbst willen. Man hat Feinde und will gerettet werden. Ich bin unschuldig verfolgt und mir geschieht das Gute, das ich getan habe, wird mir nicht vergolten, sondern Böses. Und jetzt noch Fragen bei diesem Überblick an uns, die wir uns jetzt Gedanken machen übers Fasten. Wenn ich ein Problem habe, das schon vor mir jemand in der Bibel hatte, der dann fastete, könnte ich seinem Vorbild im Fasten folgen? Meine Absicht ist natürlich, in der Predigt einen veranlassenden Schluss zu haben. Ich möchte euch ermutigen, auch zu fasten. Ihr könnt tolle Erfahrungen mit Gott machen. Wie gesagt, der Adressat muss Gott sein, aber der Adressat ist Gott. Und wenn du mit deinen Anliegen vor Gott trittst und deine Anliegen verstärkst durch Fasten, dann kann es sein, dass du Dinge erlebst, die einfach ganz großartig sind. Was könnte es für mich praktisch bedeuten, wenn ich Gott diene, auch mit Fasten? Zum Beispiel die Berufung von Paulus und Barnabas, die dienten Gott mit Fasten. Und in diese Situation hinein hat Gott geredet. Es ist interessant, dass es auch eine Art Gottesdienst ist. Wir nennen das ja am Sonntag immer Gottesdienst. Aber auch ein Fasten von einem Einzelnen oder auch gemeinsam kann ein Dienst für Gott sein, um einen geistlichen Rahmen zu schaffen, dass Gott tut, was er tun möchte. Wenn Gott die Gläubigen dafür belohnt, dass sie vor ihm und für ihn fasten, könnte mich das motivieren, mich von ihm ins Fasten führen zu lassen. Ihr merkt, ich will auch motivieren. Ich persönlich habe tolle Erfahrungen gemacht mit dem Fasten. Was ist der Unterschied nach all dem Gehörten zwischen Diäten, Fastenkuren und biblischem Fasten? Ist natürlich klar, wenn man jetzt Diäten hat und Fastenkuren, da geht's mehr ums Abnehmen und meine Gesundheit, da bin ich der Adressat. Ich würde sagen, wenn man das für Gott tut, ist es halt ein guter Nebeneffekt. Ist so schön, wenn man für Gott fastet, dass Nebeneffekt ist, dass du gesünder wirst, dass der Körper die Möglichkeit hat, sich zu entschlacken. Ich möchte schließen mit einem persönlichen Beispiel. Ihr wisst, dass ich hier aus dieser Gemeinde heraus dann ins Studium gegangen bin, nach Rhin bei Basel. Ich war halt naiv, ich war jung, naiv und hatte keine Ahnung vom Leben und von der Welt. Und so bin ich da auch hingegangen. Ist halt so gewesen. Aber ich bin auch im Glauben hingegangen und der hat mir auch geholfen. Herbert Putz vom der Landeskirchlichen Gemeinschaft, ihr kennt die Familie Putz auch, der ging ins Studium nach Koschona im September und ich sollte eigentlich erst im Oktober gehen. Aber da ich mitfahren konnte im Auto, bin ich mitgefahren. Und dann bin ich dahin gefahren und ich dachte, ich gehe dann einfach zum Sekretariat an der FETA und sage, ich bin neuer Student, ich suche ein Zimmer und finde eins. Ja, Leute, das war lustig, ja. Kam ich dann einen Monat zu früh und ging zu der Bärbel Hansen und die guckte mich an und so und überlegte und dann schickte sie mich zu einem Studenten. Das waren zwei Studenten, die hatten eine Wohnung für drei und suchten noch den dritten. Und der hieß Beat Weber, den kenne ich heute noch. Den treffe ich manchmal bei Facharbeitsgruppe Altes Testament, wir uns einmal im Jahr treffen. Das ist ein Psalmspezialist, also ein Spezialist für das Buch der Psalmen. Und der hat mir nachher erzählt, als er mich gesehen hat, hat er schon Angst gehabt, Gott würde mich hinschicken in ihre Wohngemeinschaft. Weil er fragte mich, warum bist du schon da? Ja, ich konnte so und so mitfahren. Und was willst du machen die ganze Zeit? Ich dachte so ans Bibel lesen und beten. Und dann hat er mir gesagt, sie haben für die Wohnung, die sie gefunden haben, Wochen gesucht, Monate, glaube ich. Und das Dreiländereck, das ist ja Lörrach, Deutschland, Basel, Schweiz und dann der Französisch, da findest du nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich an zu fasten. Und als er dann noch sagt zu dem einen Monat Bibel lesen und beten, jetzt fastet er auch noch, der ist durchgeknallt. Und er hatte Angst, ich würde sozusagen dahingeschickt von Gott. Aber die suchten sich ihren Nummer drei ganz genau aus. Die haben überlegt, wie sind wir gebaut und wer passt zu uns. Und außerdem hatte er viel zu tun mit seinem Studium. Also sozusagen, er hatte gerade die Mittelprüfung in der Mitte vom Studium und viel zu tun. Aber der hat mir geholfen. Es war am Abend, als ich entschlossen habe zu fasten und dann am Morgen habe ich gefastet und ich wachte auf, immer noch gefastet und dachte, jetzt passiert heute was. Ich kannte keinen Menschen da. Und es passierte was. Es klingelte. Und dann kam der Vater von Beat Weber und brachte einen Kuchen, weil er wohl Geburtstag hatte oder so. Dann habe ich gedacht, naja, den Kuchen werde ich ja nicht essen können. Ich faste ja. Und dann wartete ich immer, dass Gott was tut und irgendwann klingelte es wieder und dann kam der Vater von Jörg Maxim. Ich weiß nicht, wer sich noch an Jörg Maxim erinnert, der war Soldat in Rothenburg und der ging auch hin und wieder bei uns in die Bibelstunde. Und die waren an dem Tag aus Zürich gekommen, der war Prediger bei der Gemeinde Gottes Und der kam ins Sekretariat und traf Bärbel Hansen, die war ja dort Sekretärin, und dann fiel mein Name. Und dann hatten sie die Idee, mich zu suchen und zu gucken, ob wir gemeinsam wohnen können, Jörg, Maxim und ich. Deswegen klingelt es für mich. Und dann habe ich schon natürlich gedacht, es passiert was. Ja. Und dann sind wir von Basel in die deutsche Seite gefahren, weil die Deutschen stehen besser da als Studenten, wenn sie versichert sind, wenn sie in Deutschland wohnen. Die wollten also in Lörrach was suchen. Wir fuhren dahin und guckten in die Zeitung, wie man das halt so macht. Gibt es irgendwo Annoncen? Und da war nichts. Und dann ist das natürlich dieser Mann, der hatte graue Haare, der sah seriös aus, hatte einen Anzug an und wir parkten zufällig und da war ein Versicherungsbüro und da dachte ich, ich kümmere mich jetzt mal um meinen Sohn für die Versicherung, weil der, sie wohnten in Zürich und jetzt wollte er es arrangieren, mal gucken, ob wir da was regeln können. Und dann ging er zur Versicherung und weil er so gut und seriös aussah, sagte der Mann bei der Versicherung zu ihm, er hat auch erwähnt, warum er da ist. Ja, wir haben manche Klienten, die würden ihre Wohnung nicht in der Zeitung veröffentlichen. Und hier kann ich Ihnen zwei Adressen geben. Wenn wir Einblick haben in die Umstände, Lebensumstände von Leuten, dann dürfen wir das weitergeben und da können Sie sich melden. Ende vom Lied, wir sind dahin. Und wir klingeln an der Tür. Frau Nann macht die Tür auf, sieht uns drei, sieht mich. Und erzählt mir später, als sie mich sah, dachte, das ist der Richtige. Und dann hat sie nur ein Zimmer gehabt und hat dann aber am Ende zwei vermietet, eins für Jörg, eins für mich. Und das erste Jahr haben wir da zusammen gewohnt. Coole Geschichte, ne? Also so hilflos ich war und keine Ahnung hatte, der hat meinen Glauben gesehen und der hat mein Fasten beantwortet, ja. Nicht nur belohnt, auch beantwortet. Es war richtig cool. Ich habe nicht einen Monat lang Bibel lesen und gebetet. Ich war ganz schön traurig. Ich kam manchmal morgens nicht aus dem Bett, weil ich keinen Menschen kannte und hatte nur noch 50 D-Mark und habe dann sozusagen meine Henkersmahlzeit gekauft beim Aldi, hatte ein bisschen Haarmilch und ein bisschen Haferflocken und betete dann weiter. Ich habe natürlich gebetet dann auch, aber sozusagen ich war nicht so geistlich super motiviert in dem Sinne, sondern ich war als Mensch einsam. Das war ich nicht gewohnt und kannte niemanden. Und auch da hat der Herr mir geholfen. Ich kriegte den Brief aus Rothenburg. Absender sag ich jetzt nicht. Und da war Geld drin. Und das hat mich ein bisschen über die Runden gebracht. Und dann habe ich weiter gebetet und dann haben meine Eltern mir benachrichtigt, wir haben uns unterhalten, wie finanzierst du das? Wir schicken dir pro Monat 500 D-Mark. Und das war für mich schon interessant. So naiv und töricht, und ich war mit meinem Alter damals, ich habe gebetet, ich habe gefastet und der hat mir geholfen. Und ich sage euch Leute, das habe ich nie vergessen. Für mich ist Gott real. Und wir können fasten, wir können unsere ganz persönlichen Anliegen zu ihm bringen. Und was macht er? Er hilft. Amen.